Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mehr als 130 Tonbandkassetten mit Erinnerungen an ihr Leben hat ihre Großmutter hinterlassen. Alexa Hennig von Lange macht daraus einen Roman, der eine Karriere unter dem Hakenkreuz erzählt. Außerdem sprechen wir über Surrealismus in der DDR und die utopische Kraft, die darin steckte. Und wir haben den französischen Großschriftsteller Honoré de Balzac im Programm mit seiner Theorie des Gehens. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. 1997, da wurde Alexa Hennig von Lange mit ihrem Debütroman Relax schlagartig berühmt. Heute ist Relax ein Kultbuch der 90er Jahre. Ihr letzter Roman, der erschien vor 2 Jahren, Die Wahnsinnige heißt er. Ein historischer Roman über Johanna von Kastilien. In ihrem neuen Buch Die karierten Mädchen schreibt Alexa Hennig von Lange über ihre eigene Familiengeschichte. Ihre Großmutter hat das erste nationalsozialistische Frauenbildungsheim geleitet. Shirin Sochi-Travalla.
Clara Möbius ist 91 Jahre alt, kann nichts mehr sehen und lebt trotzdem allein in einem Reihenhaus irgendwo in Norddeutschland. Es ist das Jahr 1999. Claras gelebtes Leben umfasst also beinahe das ganze 20. Jahrhundert. Ein guter Zeitpunkt, um sich zu erinnern.
Clara spürte, wie sie von einem inneren Zittern erfasst wurde. Vielleicht war es Zeit, ihren Kindern endlich zu erzählen, wer ihre Mutter wirklich gewesen war. Was sie erlebt hatte, als sie Anfang 20 war. Was sie getan hatte und warum. Dieser Teil ihrer Erinnerungen war düster und schmerzhaft. In ihm tobten Schuld und Verzweiflung, Sehnsucht und Liebe.
Was klingt wie einer Telenovela entsprungen, bildet den Auftakt zu den Lebenserinnerungen von Clara, der Protagonistin im neuen Roman von Alexa Hennig von Lange. Claras Lebensgeschichte hat sie ihrer eigenen Großmutter abgelauscht, die im hohen Alter rund 130 Tonbandkassetten mit ihren Erinnerungen aufgenommen hat. Hennig von Lange spult zurück ins Jahr 1929. Mit 21 Jahren tritt Clara eine Stelle als Lehrerin in einem Kinderheim an, das auch Heilstätte für tuberkulosekranke Kinder ist. Es ist ein beschwingter Auftakt, in dessen luftigem Überschwang Kurt Tucholsky, Mascha Kaleko oder Irmgard Keun anklingen. Inhaltlich sind Nesttäkchen, der Trotzkopf oder Hanni und Nanni nicht weit, renitente Backfische, Wein aus Zahnputzbechern und Dramen des Alltags. Clara Möbius fügt sich da gut ein.
In ein Gespräch über Nationalsozialisten wollte sie wirklich nicht verwickelt werden. Sie hatte keine feste Meinung zu dem, was politisch passierte. Dazu wusste sie einfach zu wenig Bescheid. Überhaupt hatte sie kein Interesse daran, sich über Ereignisse aufzuregen, die sie sowieso nicht beeinflussen konnte. So viel war seit dem Krieg passiert. Gerade noch Kaiserreich, jetzt Weltwirtschaftskrise. Diese ganze Weimarer Republik war ein heilloses Durcheinander.
Mit gestärkten Blusen und dem Lesen von Weltliteratur versucht sich Clara, die aktuelle politische Wirklichkeit vom Leib zu halten. Davon versteht Hennig von Lange durchaus mitreißend zu erzählen. Noch besser gelänge das, würde sie nicht immer wieder im Pathos Zuflucht suchen. Wie Hennig von Langes Großmutter macht auch Clara Karriere unterm Hakenkreuz. Erst im anhaltinischen Oranienbaum, später dann im Frauenbildungsheim Sandersleben. Im Gegensatz zur Großmutter nimmt sich Clara sonderbarerweise eines jüdischen Säuglings an. Das kleine Mädchen trägt den seltsamen Namen Tolla und wirkt im Roman wie ein Fremdkörper. In einem Interview erzählt Hennig von Lange, sie habe das Mädchen erfunden, weil ihre Großmutter so viel verschwiegen habe, so vieles gar nicht bei ihr vorgekommen sei, etwa der Brand der nahegelegenen Synagoge. Im Nachwort schreibt sie:
Aus diesem Grund habe ich ihre Erinnerungen in eine Erzählung gebettet, in der sich moralische Fragen stellen.
Ein merkwürdiger Satz, denn moralische Fragen stellen sich so oder so. Das kleine Mädchen, das Clara als ihr eigenes Kind ausgibt, fungiert im Roman als bloßes Ding-Symbol für einen inneren Konflikt. Clara nimmt das Kind nicht deswegen an, weil es ein jüdisches, sondern weil es ein elternloses Kind ist. Richtig brenzlig wird das erst, als die Nationalsozialisten tonangebend werden. Die Entscheidung der Autorin überzeugt zwar nicht so heikel wie etwa Takis Würgers Umgang mit der Geschichte von Stella Goldschlag, ist sie aber nicht. Ob mit oder ohne Kind, letztendlich muckt Clara nicht auf, widersetzt sich nicht, passt sich an, läuft mit. Eine Geschichte, wie man sie tausendfach gehört hat. So beherrscht auch Clara den zackigen Hitlergruß bald ebenso perfekt wie klümpchenfreie Mehlschwitze.
Zum begeisterten Applaus flatterte die große Hakenkreuzfahne über dem Eingang, so wie über tausend anderen Eingängen im Land auch. Es gab keine Inseln mehr. 5 Jahre waren vergangen, seitdem Clara in Oranienbaum ihre erste Ansprache als Leiterin eines Frauenbildungsheims gehalten hatte. Damals hatte sie geglaubt, sie könnte Toller in ihrer Rede verstecken, so wie sie sie im Heim versteckte. Sie hatte geglaubt, dass sie die Wirklichkeit außen vor lassen könnte, dass mit Fleiß, Strenge und etwas Glück die Verhältnisse einen Bogen um sie machen würden, wenn sie sich nicht offen gegen sie stellte.
Diese Art von Schicksalsergebenheit umwabert den Plot des Buches. Die Entscheidungen der Hauptfigur wirken alternativlos und nähren die mehr von den ahnungs- und machtlosen Deutschen. Immer wieder springt der Roman, der die Jahre zwischen 1929 und 1939 erzählt, ins Jahr 1999 vor, zur altgewordenen Clara. Doch diese Passagen bleiben ohne Widerhall, dienen nur dem Spiel mit der Authentizität, weil man dort Clara beim Aufnehmen der Kassetten über die Schulter sieht. Alexa Hennig von Lange erzählt unkompliziert, tendiert aber zum Auserzählen. Zu oft folgt noch ein erklärendes Wort und verdeutlicht, was ohnehin deutlich zutage tritt. Die karierten Mädchen bleibt ein schwungvoller Unterhaltungsroman auf leicht verfälschter biografischer Grundlage. Das liest sich locker, ergründet das beredte Schweigen der Großmutter aber nicht.
Shirin Tsotsitravala über Alexa Hennig von Lange, Die karierten Mädchen. Erschienen bei Dumont, 368 Seiten, kosten 22 Euro. Die unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. So lautet der berühmte Leitsatz des Surrealismus. Eine Avantgarde-Bewegung, der es darum ging, in der Kunst durch das Nebeneinanderstellen irrationaler Bilder das Potenzial des Traumhaften und Unbewussten freizusetzen. Seinen Ursprung hatte der Surrealismus in Frankreich. Dort in Frankreich wurde der Schriftsteller André Breton zu seinem wichtigsten Vertreter. Wie der Surrealismus in der DDR, wo ja der sozialistische Realismus tonangebend war, zum Inbegriff des kulturellen Widerstands wurde, das erklärt der Literaturwissenschaftler Gerrit Jan Behrense in seinem Buch Surrealismus in der DDR. Vor der Sendung war er bei mir im Studio. Wie ist denn Ihr Interesse an der Literatur der DDR überhaupt zustande gekommen? Sie sind geboren in den Niederlanden,
ja,
haben dann aber selbst längere Zeit auch in der DDR gelebt.
Genau, Ende der 80er Jahre habe ich in Leipzig gelebt bei dem Schriftsteller Adolf Entler. Mein Interesse kam eigentlich dadurch, dass an der Universität Utrecht waren deutsche Literaturwissenschaftler, die in Westdeutschland nicht lehren konnten. Das war in der Zeit, Ende der 70er Jahre, in der Zeit, wenn man Kommunist war oder Maoist, Helmut Lehten. In Holland gab es in den 80er Jahren einen Vertrag, einen Kulturvertrag zwischen DDR und Holland. Auf diese Weise konnten DDR-Schriftsteller nach Holland kommen, um dort zu lesen. Das war ein Türöffner, auch für mich natürlich. Auf diese Weise sind Schriftsteller wie Elke Erb nach Holland gekommen. Ich habe versucht, bei den Leuten die Augen zu öffnen, dass es mehr ist als nur schwarz-weiß, die Kultur und die Gesellschaft in der DDR, sondern dass es diese Farbtöpfen gab. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass kein Künstler, keine Künstlerin, auch keine Schriftstellerin, kein Schriftsteller, die sich vor 1945 dem Surrealismus zugerechnet haben, zurückgekehrt ist, um sich in der sowjetisch besetzten Zone oder dann eben später in der DDR niederzulassen. Sie beschreiben im Buch die Kulturpolitik der DDR folgendermaßen. Die DDR stand vor dem Dilemma, dass sie einerseits die Kulturpolitik Hitlers verurteilte, im gleichen Atemzug jedoch die historische und neue Avantgarde radikal ablehnte. Wo ist dann der Surrealismus in der DDR zu verorten?
Naja, ist natürlich schon spannend zu sehen, dass die sowjetische Besatzungszone, dann später die DDR, sich schwer gemacht haben mit der Frage, was machen wir mit dem Modernismus? Also wie gehen wir mit moderner Kultur, mit moderner Literatur um? Es gab ja keine Bewegung des Surrealismus. Also Surrealismus ist richtig eine französische Bewegung. Mir geht es um Spuren des Surrealen in DDR-Literatur. Also bei Leuten wie Adolf Entler, bei Wolfgang Hilbig, bei Elke Erb. Das sind die Spuren, die dann den Puzzle des Surrealismus heil machen oder ganz machen.
Sie haben jetzt Adolf Entler angesprochen. Das ist ja eine ganz interessante Figur. Adolf Entler ging 1955 mit 25 Jahren in die DDR. Dann hat er aber schnell ein ambivalentes Verhältnis gerade zur Kulturpolitik des Landes entwickelt. Für Sie ist Adolf Entler der alleinige Vertreter des Surrealismus in der DDR. Was an seinem Werk ist surrealistisch?
Er sagt immer, er ist der einzige Surrealist in der DDR. Er ist ja derjenige, der Breton immer verteidigt. Bei Adolf Entler ist es so, dass der in der Prosa und in der Poesie auch eine alternative Nische bewirkt. Zum Beispiel führt er in seiner Prosa immer Antihelden auf. Und das sind Antihelden, die versuchen, eine Art von Untergrundmilieu zu kreieren.
Gestern ist ja der Büchnerpreis bekannt gegeben worden. Vor 2 Jahren ging eben der Büchnerpreis an die DDR-Autorin Elke Erb. Sie zitieren im Buch einen Auszug aus Elke Erbs Gedicht Die 4 durchgestrichenen Versuche.
Ja.
Und hier klingt tatsächlich ein surrealistisches Szenario an.
Den Augen die Taschenlampe, den Füßen der Pfad. Es gab keinen Pfad. Die Schritte waren Schritte im Weglosen, auf einem Pfad. Die Füße waren nicht meine Füße, sondern die eines Pfades. Ich hatte, als ich ging, keine anderen Füße. Ich hatte nur Füße, die einen Pfad gehen. Der Pfad war in den Füßen. In den Augen der Füße die Taschenlampe.
Sie schreiben dazu im Buch, es ist ein eigener zeitgenössischer Surrealismus, den Elke Erb schafft.
Dieses Gedicht von Elke Erb zeigt, dass nicht nur der französische Surrealismus eine utopische Atmosphäre bewirken kann, sondern auch in der deutschen Sprache selbst. Und das macht Elke Erb in diesem Gedicht.
Das sagt Jan-Gerrit Behrense über sein Buch Surrealismus in der DDR. Kampfansage an den sozialistischen Realismus in der ostdeutschen Literatur 1945 bis 1990. Erschienen ist das Buch im Wallstein Verlag, 232 Seiten kosten 29,90 Euro. Vom Surrealismus in der DDR wechseln wir zurück nach Frankreich. In seiner Theorie des Gehens beobachtet Honoré de Balzac, der Autor der Comédie humaine, also der menschlichen Komödie, die Pariserinnen und Pariser beim Gehen. Sein Essay erschien erstmals 1833 und ist jetzt auf Deutsch in einer Neuauflage erschienen. Michael Opitz.
Es sei doch überaus erstaunlich, so Honoré de Balzac in seiner Theorie des Gehens, dass es zwar Abhandlungen über den Tanz und über den Geschmack gäbe, aber sich noch niemand für die Bipedie interessiert habe. Der Lauf der Gestirne, ja, der sei aufmerksam beobachtet worden, aber wie die Menschen laufen, das sei unbeachtet geblieben. Kaum verwunderlich würde es deshalb sein, dass nichts peripatetisch-philosophisches zur Kenntnis nehmen kann, wer mehr über den menschlichen Gang erfahren will.
Ist es in der Tat nicht wirklich ganz außergewöhnlich festzuhalten, dass seit der Mensch geht, sich niemand je die Frage gestellt hat, warum er geht, wie er geht, ob er geht, ob er besser gehen könnte, was er beim Gehen tut, ob es keine Mittel gäbe, seinen Gang zu reglementieren, zu verändern, zu analysieren.
Das klingt, als würde sich Balzac mit seiner Theorie des Gehens an wissenschaftlichen Maßstäben orientieren wollen. Doch der Autor weiß nur zu gut, dass er sich mit seiner Theorie des Gehens in einen Graubereich vorwagt.
Im Folgenden werde ich mich stets zwischen dem Maßstab des Wissenschaftlers und dem Taumel des Irren bewegen. Diese Theorie konnte nur von einem Mann erdacht werden, der verwegen genug ist, sich dem Irrsinn ohne Furcht und der Wissenschaft ohne Angst zu nähern. Ich platziere mich an genau dem Punkt, wo die Wissenschaft an den Wahnsinn grenzt.
Als die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts begannen, sich für das großstädtische Leben zu interessieren, erweckten die Dahingehenden auf den Trottoirs ebenso das Interesse der Autoren wie die Flaneure in den Pariser Passagen. Balzac jedoch wollte seine Gehbeobachtungen in einem größeren Zusammenhang verortet wissen, weshalb er dem Wort eine Mittlerrolle zwischen Denken und Gehen zugestand. Denn wenn es so ist, dass das Denken auf dem Wort basiert, dann müssten sich die Leidenschaften sowohl in den Gebärden als auch im Gehen widerspiegeln. Man müsse deshalb, so Balzac, die Pariserinnen und Pariser nur beim Gehen beobachten, um zu erfahren, was sie in ihrem Inneren bewegt.
Jede Bewegung verfügt über ihren eigenen Ausdruck, und dieser stammt aus der Seele. Falsche Bewegungen entspringen im Wesentlichen der Natur des Charakters. Ungeschickte Bewegungen sind das Resultat von Gewohnheiten.
Balzac fiel bei seinen Beobachtungen auf, dass sich die Pariser weder anmutig noch natürlich bewegten. Manche gingen wie Droschkenpferde, andere versuchten, ihrem Gang eine akademische Pose zu verleihen. Nicht wenige Trottel gingen mit gespreizten Beinen, wieder andere rollten beim Gehen den Kopf wie ein Harlekin. Richtig zu gehen, müsste wieder gelernt werden.
Um mit Anstand zu gehen, muss sich der Mensch folglich gerade halten, ohne steif zu wirken. Er muss sich angewöhnen, seine beiden Beine stets an ein und derselben Linie auszurichten, weder links noch rechts allzu deutlich von seiner Achse abzuweichen. Seinen ganzen Körper unmerklich am allgemeinen Bewegungsablauf teilhaben lassen, in seinen Gang ein leichtes Wiegen legen, welches durch seine Schwingungen die heimlichen Lebensabsichten zum Verschwinden bringt. Seinen Kopf leicht geneigt halten. Den Armen beim Stehenbleiben niemals dieselbe Haltung verleihen.
Natürlich gehörte Balzacs Aufmerksamkeit auch den gehenden Frauen.
Beim Gehen darf eine Frau alles zeigen, aber nichts sehen lassen.
Uns heutige Leser entführt Balzacs Theorie des Gehens in eine längst vergangene Zeit. Als er seine Schrift verfasste, waren die Erinnerungen an die Französische Revolution von 1789 noch wach. Damals war ernsthaft über eine Republik der Fußgänger debattiert worden. Das klingt heute seltsam antiquiert, wo es immer mehr in Mode kommt, beim Gehen auf das Handy zu schauen, um den Weg nicht zu verfehlen. Während diese Akteure an den auf den Straßen und Plätzen inszenierten Schauspielen mitwirken, entgeht ihnen zugleich, was für grandiose Gehaufführungen in aller Öffentlichkeit stattfinden. Balzacs Neuausgabe seiner Theorie des Gehens erinnert daran, dass sich Gehende durch ihren Gang mitteilen. Sie führen ein Gespräch ohne Worte. Man muss ihnen nur zuschauen. Auch deshalb war es ein Flaneur, aus dessen Perspektive Walter Benjamin die Geschichte des 19. Jahrhunderts in seinem Passagenwerk erzählen lassen wollte. Allerdings sind die Zeiten, in der das Gehen ein schöner Zeitvertreib war und man angstfrei gehen konnte, vergangen. Das Gehen, darauf hat Theodor W. Adorno in seiner Minima Moralia verwiesen, hat seine Unschuld verloren. Denn inzwischen muss mit Schüssen in den Rücken rechnen, wem befohlen wird zu laufen, während es zuvor noch geheißen hatte, dass man gehen könne. Ob der Autor der menschlichen Komödie geahnt hat, dass die Geschichte in diese Richtung voranmarschieren wird?
Das fragt Michael Opitz zu Honoré de Balzacs Theorie des Gehens, herausgegeben, aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort von Andreas Meyer. Friedenauer Presse, 249 Seiten, 24 Euro. Das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgt hier im DLF die Sendung Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches.